Vielen Dank, dem Chor. Vielen Dank. Mit diesen Liedern hat man schon einen wunderschönen Einstieg ins Thema. Und vielen Dank für Ihr Kommen heute Abend zu dem Thema Gott ja, aber wozu Jesus? Aber vielleicht mal ganz kurz im Übergang zu gestern. Wir haben uns ja gestern mal gefragt, brauchen wir überhaupt noch Gott? Und das ist eine Frage, die ist absolut berechtigt in einer Zeit, wo Gott überhaupt nicht mehr im täglichen Leben vorkommt. In den Denken der Menschen um uns her, in all diesen ganzen Dingen des Lebens. Und dann sind wir irgendwo zur Überzeugung gekommen, wir brauchen Gott. Wie immer man dahin kommt, lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, sondern wir haben einfach gemerkt, Mensch, Gott ist Realität. Man erzählt uns heute in den Medien überall gesteuert, Gott ist tot. Ich sage immer gerne, ich komme aus der Hauptstadt der Gottlosen aus Berlin. Da hat man Gott schon längst abgeschafft, selbst in der Politik. Und jetzt merken wir einfach, Mensch, Gott ist, das haben wir gestern so gehört, ist wie nach Hause kommen, Heimat haben. Wir haben eben gehört von dem Chor, da gibt es etwas wie ein zur Ruhe kommen des Gewissens. Und diese Welt heute schreit nach unvergebener Schuld. Ich habe das gestern als Beispiel gebracht. Früher gab es enorm viele, so und so viele tausend Seelsorger. Heute gibt es in derselben Höhe, glaube ich, 70.000 Psychiater. Die Seelennot des Menschen wird immer größer. Und Gott ist ein Arzt der Seele. Und wir Menschen merken das nicht. Der Mensch ist eine Dreieinheit. Er besteht aus Geist, aus Körper und Seele. Und wir haben den Menschen oft reduziert nur noch auf Körper. Jedenfalls im sexuellen Bereich. Nach dieser sogenannten sexuellen Revolution in den 60er Jahren ist der Mensch wirklich reduziert worden auf Körper. Dass er Geist hat, das merkt man vielleicht hier und dort noch. Aber dass er eine Seele hat. Der Mensch wurde, so steht es in der Bibel, da steht ohne Gott ist eine lebendige Seele. Und dass er Geist hat, das kann er dadurch beweisen, dass er mit seinem Schöpfer in Verbindung tritt. Das nennen wir Beten. Ganz wichtig, meine Intention ist nicht, irgendwo eine Werbung zu machen für eine religiöse Gruppe, für eine christliche Gemeinschaft. Meine Aufgabe eigentlich auch vor Gott ist, ich möchte Werbung machen für den lebendigen Gott. Und ich möchte Werbung machen für den Sohn Gottes, den Herrn Jesus Christus. Das ist das Thema auch heute. Ja, wir haben auch gestern gemerkt, dass der gute Herr Gagarin da im Universum, da war der erste Mensch oben im Weltall. Und dann hat er da oben geguckt, da hat er gesagt, ich habe hier oben Gott nicht gefunden. Dann war seine Information über Gott sehr begrenzt. Denn, und das lehrt uns die Bibel, das war übrigens ein Buch, was in der Sowjetunion nicht gut angesehen war. Die haben massiv den Gott der Bibel bekämpft. Und da hätte er lesen können, Gott ist Geist. Gott ist ein Geist, Gott ist nicht sichtbar. Und das ist das Thema heute. Heute ist das Thema, wie kann ich trotzdem mit Gott in Verbindung kommen, warum brauche ich Jesus? Weil Gott sich sichtbar gemacht hat. Also, es geht eben nicht darum, irgendwie eine christliche Ideologie hier ihm vorzustellen. Es geht darum, diese gute alte Botschaft, dieses alten Buches, 2000 Jahre alte, enorm lebendige Botschaft ihm vorzustellen. Und dann geht es mir auch nicht darum, einen Gott vorzustellen, eine Botschaft, wo wir alles abnicken. Dieser Gott, habe ich versucht gestern klarzumachen, diesen Gott gibt es nicht. Ein Gott, wo wir irgendwo Dinge nicht verstehen, der irgendwo Lückenbüßer sein muss, für irgendwelche Sachen, die wir nicht kapieren, das ist dann Gott, den gibt es auch nicht. Diesen Gott, der nur kommt, nur hilft in Not, wenn es brennt, der Feuerwehrgott, den gibt es auch nicht. Den Gott, der wie der alte, mit dem langen Bart, ein Märchenbuch, es war einmal, den gibt es auch nicht. Der Flensburg-Gott, wo ich nur gesündigt habe, wenn ich zu viel gegessen habe oder mal 55 gefahren bin, wo ich nur 50 fahren durfte. Ist natürlich schon wichtig, dass man normal fährt. Den gibt es auch nicht. Und den Milchstraßengott über dem Sternenzelt, liebe Brüder, muss ein guter Vater wohnen. Dieser Gott, den ich persönlich kennengelernt habe und den viele meiner Freunde hier kennen, dieser Gott ist ganz, ganz persönlich ins Leben gekommen. Und das Hauptproblem unserer Zeit ist, da gibt es noch Menschen, die sind gottgläubig, sie glauben an Gott, aber haben sie im Leben was verändert? Ist man dann zur Ruhe gekommen bei diesem Gott? Und Ruhe, darum geht es, Ruhe des Gewissens. Dass ich mal wirklich weiß, hier kenne ich jemanden, habe ich jemanden kennengelernt. Da bin ich zur Ruhe gekommen. Dann haben wir uns gefragt, warum fragen wir nach Gott? Wir haben uns gefunden, das möchte ich nur noch mal gerne wiederholen, weil das eigentlich aufbauend ist. Wir fragen nach ihm, weil in der Bibel steht ein ganz wichtiger Satz, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gesenkt. Und das Interessante ist, dass Menschen aller Kulturen, egal wo wir hinsteuern, Menschen fragen irgendwo nach dem Woher und Wohin unseres Lebens. Egal, wo ich herkomme. Die westliche Kultur der letzten Jahre, die hat versucht, das alles auszublenden. Und der beste Gegenbeweis ist einfach dadurch, dass wir einen enormen Zuwachs haben an allen Kulten der Esoterik, wo alles zum Gott wird. Das ist auch übrigens nicht neu. Im Hinduismus, wenn du nach Indien fährst, da gibt es, glaube ich, an die 1000, 3000 Götter. Da wird alles zum Gott. Das haben wir bei uns genauso. Deshalb haben auch die Beatles mit transzendentalen Meditationen und mit dem Yoga und all diese Dinge bei uns so enormen Zulauf gewonnen. Man macht alles zum Gott. Was wäre, wenn er nicht da wäre, haben wir gestern auch mal so gemacht, so ein bisschen mal so diese Keimtannengeschichte vorgestellt, dass wir uns mal vorstellen, wir fahren jetzt in einem, elektronischen Medium in die Vergangenheit zurück und treffen Adam und Eva da im Paradies. Und dann wird der Adam uns sagen, ey, pass mal auf, Harald, so heiße ich. Hör mal, das ist nicht mein Problem, was du hast, du moderner Mensch aus dem 21. Jahrhundert. Dass du immer sagst, wo ist denn Gott? Mein Problem ist, wie ich Gott loswerde. Und das ist eigentlich das Hauptproblem der jetzigen Zeit. Wir versuchen auf alle Weisen Gott loszuwerden. Und wir kriegen es nicht. Es gibt immer noch so ein paar Narren, sag ich mal, um Jesu Willen, die sich auf die Straße stellen und sagen, ey, kehre um, glaub ans Evangelium. Es gibt einen Gott. Es gibt Leute, die regen sich furchtbar auf, dass in der Schule über Gott geredet wird. Und auf einmal gibt es ein Massaker, hat schon mehrere gegeben, ganze Menge mittlerweile, in irgendeiner Schule und gleich kommt die Frage hoch, Mensch Gott, warum? Und dann kann man immer wieder nur sagen, Gott hat schon lange Hausarrest und Schulverbot bei euch. Der darf von euch, der darf gar nichts mehr sagen bei euch. Ihr wollt doch ohne ihn leben. Das war gestern so unsere Quintessenz. Eigentlich, wenn ich gar nicht mit Gott zu tun haben will, wenn es alles erlaubt, wenn es keinen Gott gibt, wenn das alles nicht da ist, wäre furchtbar. Kein Gott. Du hast mal Not. Wir haben das auch versucht, mal klar zu machen. Ich habe das so oft gehört, dass Menschen, Feuerwehrgott, wir erinnern uns, wenn sie Not haben, auf einmal beten sie. Auf einmal beten sie, weil sie Not haben. Ist die Not weg? Ich war bei mir übrigens genauso. Machen wir weiter wie bisher. Ist das Glaube? Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Und wenn Gott wirklich Gott ist, und das ist was ganz Wichtiges, wenn ich also so eine hohe Intelligenz, der da schafft etwas, ich gehöre noch zu diesem seltenen Spezies Mensch, die an einen Schöpfer glauben, man muss sich das mal vorstellen. Das ist nicht lange her, da hatte ich einen Unfall. Und dann kam ich zu einem Physiotherapeuten. Und der musste meinen Finger wieder in Ordnung bringen, weil keine Gefühl mehr war, fast die ganze Kuppe ab. Und dann fängt er immer an, wie das so ist. Die Physiotherapeuten haben dann so 20 Minuten mit einem und dann kneten sie einen zurecht, dass das alles wieder so funktioniert. Und dann sagt er, wissen Sie, ich will mir schon mal einen Koran kaufen. Aha. Naja, sagt er, muss ja mal wissen, wen was dahinter steckt. Okay. Ja, und ich habe ja gehört, es gibt ja gar Leute, stellen Sie sich mal vor,
Es gibt ja Leute, die glauben, dass Gott die Welt gemacht hat. Stellen sich so Blödsinn vor.
Ja, denke ich, ja, stellen sich vor, ich glaube das auch.
Nein!
Und schon waren wir im Thema. Er hat mir ja eine Bibel genommen, Gott sei Dank, und hat mir versprochen zu lesen sein. Der war aus dem tiefsten Osten, ich sag mal so, der kam nach Berlin und hatte von Gott, ohne Gott und Sonnenschein, fahren wir die Ernte ein. Ne? So hat er das gelernt. Und so haben es ganz viele gelernt. Ich habe viele, viele Gespräche mit Leuten aus dem Osten geführt. Komm, ich bin Westberliner, ja, wenn Sie wollen. Also hatte mit dem Osten nicht viel am Hut. Aber mit dem Atheismus wurde ich laufend konfrontiert. Und dann haben hier Leute mir gesagt, stell dir vor, Harald, wir haben das geglaubt. Wir haben an die Errungenschaften des Sozialismus geglaubt. Schade, ich hatte das gestern vergessen. Wir haben Menschen zum Gott gemacht. Stalin wurde vergöttlicht, wie Hitler. Khrushchev. Und da denken wir an diesen Mann dort in Nordkorea, die sich Riesenstatuen aufbauen und sich vergöttern lassen. Menschen werden zum Götter gemacht. Viele Menschen, da hat mal jemand sehr Schlaues gesagt, die wollten Götter sein. Und das ist die Botschaft heute. Aber nur ein Gott wollte Mensch werden. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Botschaft der Bibel. Übrigens, und das werden wir heute sehen, von dem ganzen Anfang der Bibel kann man sagen, bis zum Ende. Ein Thema, werden wir wiederholt merken. Ein Thema, die ganze Bibel durch. Ich weiß, das ist so ein sehr bibelzentriertes Thema, aber es ist wirklich mal gut und deshalb kann ich immer wieder nur die Leute motivieren. Das habe ich gestern gesagt, habe gesagt, lies doch mal den Römerbrief. Lies mal, wie Gott dein Leben bedenkt, wie Gott über dich denkt, wie Gott über mich denkt, wie Gott über sie denkt. Und dann bin ich manchmal erstaunt, wie Gott über mich denkt. Und wir haben den Dawkins gestern mal zitiert, der Gott furchtbare Zusatznamen gegeben hat. Und da habe ich gesagt, der arme Herr Dawkins kann Gott nicht wirklich kennen. Der liebe Herr Dawkins hat nie sich mal Gedanken gemacht, was Liebe ist. Was wir heute unter Liebe verstehen, ist ein Abklatsch von Sex. Aber hat mit Liebe nichts zu tun. Ey Baby, ich liebe mich und darum brauche ich dich. Eine furchtbare Form der Selbstbefriedigung. Das ist die Liebe der heutigen Zeit. Und die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Und wenn Gott wirklich da ist, dann ist die Bibel ein Liebesbrief von ihm an uns. Die ganze Bibel ist sozusagen ein Liebesbrief Gottes an uns. Draußen, denke ich mal, liegt das kleine Heftchen, ein Brief für dich. Das ist sozusagen so ein bisschen illustrativ, was die Bibel aussagt. Kann sich jeder gerne mitnehmen, weil das wirklich so auch für unsere Tage, denke ich mal, ganz gut geschrieben ist, Informationen über die Bibel. Dann haben wir gefunden, dass die Bibel eigentlich ein Buch ist, wo mit Vollmacht gesagt wird, so spricht der Herr. Dass die Bibel ein Buch ist voller Prophetie und dass die Bibel ein Buch ist, wo unser menschliches Herzen, Handeln auf den Prüfstand gestellt wird. Und da kommt keiner gut weg. Die Besten in der Bibel kommen nicht gut weg. Alle. Ohne Ausnahme. Außer einem. Jesus. Und es gibt viele Geschichten über diesen Jesus. Über Menschen, die das erste Mal die Bibel zur Hand bekommen haben. Ich erinnere mich an einen Mann, ich hatte mal mit ihm E-Mail-Kontakt, der war Lehrer an der Azhar-Universität in Kairo. Und zwar hat er islamische Geschichte gelehrt. Aber dieser Mann hatte große Probleme, dass es einen Gott geben soll, der den Dschihad lehrt, der also wirklich tötet um der Sache Allahs willen. Wenn der Allah deine Nase nicht gefällt, dann töte ihn. Gibt er den Auftrag. Und das war für ihn ein Riesenproblem. Er war ein intelligenter Mann, der konnte mit 6 Jahren den gesamten Koran auswendig. Oder mit 12, bin mir ganz sicher, auf jeden Fall ein enorm interessanter Mann. Und dann hat er diese Frage geäußert. Und das führte zu seiner sofortigen Entlassung aus der Universität. Er hatte nur einen Gott kennengelernt, der massiv hart ist, unnachgiebig, brutal und hinter den Sternen wohnt. Dieser Gott kommt ihm nie nahe. Den Gott, den ich kenne, der ist uns ganz nahe gekommen. Und der Gott hat auch in seinem Buch prophetische Hinweise, die sich absolut erfüllen. Das würde jetzt zu lang führen, wäre wieder ein extra Thema. Dann müssen wir jetzt die ganze Woche Themen machen über die erfüllte Prophetie in der Bibel. Und Sie würden staunen, wie genau die Bibel ist. Und wir sollten uns Gedanken machen. Wenn also Gott Recht hat über mein Leben und sagt, aber dein Leben ist kaputt, dann sollte ich mal umkehren langsam. Denn ich weiß nicht, was morgen ist. Und jetzt ist die Frage, die Bibel sagt uns, Jesus ist gekommen. Und wir Menschen heute, der westlichen Welt besonders, aber es gibt auch viele andere, werden wir näher noch merken, wir haben uns immer wieder enorme Informationen geholt, aber gerade an der falschen Stelle. Und das habe ich gestern schon mal Beispiel gebracht von Gott, aber bei Jesus wird das noch richtig schlimm. Ostern und Weihnachten werden wir überfahren mit Informationen, wer Jesus ist. Und wer das lesen kann, das jemand lesen vornehmen. Dann wird gesagt, der Kiefer in Höhle 7, da war also in Qumran, da war eine große Entdeckung gewesen. Da wurden Bibelfragmente gefunden und ganze Bibelrollen. Und da hat man gesagt, hey, dort im Koran, im Qumran, da gab es auch Sachen, die die katholische Kirche bewusst nicht freigibt. Und da hat man eine Verschwörung entwickelt. Eine Verschwörung über die Dinge, dass man gesagt hat, in Rom und in den Katakomben, da liegen noch unzählige Sachen, die die gesamte Geschichte von Jesus in Zweifel ziehen würden und würden ihn ad absurdum führen. Also heißt, das ganze Neue Testament wäre damit gegessen. Und das kann man einfach schreiben, weil man weiß es ja nicht anders. Und dann steht dann da, auch so haben mehrere Sachen geschrieben, hat Jesus so gelebt und gehandelt, wie in der Bibel steht? Wer hat die Evangelien geschrieben? Augenzeugen Jesu oder Autoren, die Jesus nicht kannten? Jetzt ist ein Streit entbrannt. Wer war das überhaupt? Wer hat ihm das alles geschrieben? Und daher sagt man, vielleicht war es alles Fiktion. Alles irgendwo Ideen von irgendwelchen Leuten, um sich wichtig zu machen. Wer ist der Autor des Neuen Testaments? Und da hat man Wahnsinn. Ganz enorm interessante Ausführungen gemacht über irgendwelche Sachen, die man nicht beweisen kann, weil man sagt, naja, das muss ja irgendwo da in den Schriftrollen stehen. Dann hat auch Augstein, das ist ja schon Augsteins Zeit, aber das ist auch nach Augstein gibt es das Ähnliche. Das heilige Jahr war dann in 99 und es wird viel gefeiert, aber das, was mit Jesus übrig bleibt, das hat eigentlich in der Bibel kaum was übrig, was wirklich von Jesus gewesen ist. Also das heißt, man setzt so Dinge in die Welt und hat so einen pseudowissenschaftlichen Touch und die Leser, die das lesen, denken, das war so. Oder die Geschichte mit der Geburt, wie war denn das überhaupt? Die Geschichte vom Jesuskind in der Krippe stimmt nicht, schreibt man bei Fokus in 12/2013. Forscher halten das für wahrscheinlicher, Forscher wohlgemerkt, dass Jesus in Nazareth geboren wurde, als in einem Stall in Bethlehem. Also wahrscheinlich wurden die in Nazareth geboren. Da haben wahrscheinlich das Kirchenregister in Nazareth, was es nie gab in der Zeit, haben sie wahrscheinlich befragt und haben sie nachgeguckt und haben gesagt, da guck mal, da ist Jesus geboren in Nazareth. Nur da gab es kein Kirchenregister. Wo haben die Forscher das her? Müssen wir mal fragen. Wen haben sie befragt? Und dann wird die wildesten Sachen der Mensch Jesus, sein Leben, seine Jüngerinnen und Jünger, ganz zum Zeitpunkt der Zeit der Moderne, natürlich hat auch Jüngerinnen gehabt, die wurden in der Bibel aber nicht erwähnt, aber muss bestimmt gewesen sein. Und dann kommen die wildesten Geschichten, was Jesus mit, will ich gar nicht erzählen, schlimm. Ist das Jesus, das Geheimnis des Turiner Grabtums? Es werden also christliche Mythen hochgefahren, um zu sagen, guck mal, mit dem Turiner Grabtuch, das stimmt nicht. Und das stimmt doch nicht. Und es gibt ja, weiß ich, 12 verschiedene Grabtücher, die es alle bei Jesus gelegen haben sollen im Grab. Wir Menschen brauchen immer was für Augen, vor die Augen. Und dann hat man daraus abgeleitet, dann stimmt das alles nicht. Und dann wird es immer so mit einem gewissen wissenschaftlichen Unterton so vorgebracht. Da war doch Herr Lüdemann, der hat doch gesagt, das Grab von Jesus, das war nicht er. Immerhin, er war doch ein Doktor der Theologie, der muss das wissen. Frau Ranke Heinemann, die hat das auch behauptet. Und viele andere der modernen Theologie haben das auch behauptet. Also, offensichtlich hat er nie gelebt. Und was sagen eigentlich die Zeitzeugen Jesu? Machen die das auch so wie Stern und Spiegel und Fokus? Wo kriege ich Informationen her? Wo weiß ich, dass Cäsar den Gallischen Krieg geschrieben hat? Woher weiß ich, was Schiller geschrieben hat? Ich muss irgendwo die Fakten zusammensondieren, muss mal gucken, wer sagt mir denn was? Und die beste Informationsquelle ist dieses Buch. Da gab es zum Beispiel Leute, die ihn persönlich gesehen haben. Ein Mann wie Lukas, hat man gesagt, der war Historiker, der ersten Güte, kann ich sagen, nicht nur, dass er Arzt war. Dieser Lukas hat gesagt, wir sind diesen Dingen, der war nicht Augenzeuge. Das war er nicht. Aber er sagte, ich habe das ganz genau geprüft. Ich bin den Dingen auf den Grund gegangen. Und ich kann euch sagen, diese Dinge werden von uns absolut geglaubt, was da beschrieben worden ist und was da gesagt worden ist über Jesus, seine Geburt, sein Leben und sein Sterben. Johannes zum Beispiel sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Das heißt, Gott ist wirklich Geist, den kann auch der Herr Gagarin nicht im Universum gesehen haben, das geht gar nicht. Aber einer hat ihn gemacht. Das ist der Sohn Gottes. Wenn die Bibel von Sohn Gottes spricht, dann meint sie natürlich dasselbe. Er ist Gott. Johannes will beweisen seinen Lesern, deshalb meine Bitte heute mal, nicht nur den Römerbrief lesen, sondern auch das Johannesevangelium. Denn Johannes will beweisen, Jesus ist wahrhaftig Gott. Da kommen manchmal Leute mit der Bibel in der Hand an die Tür und wollen ihnen sagen, wir glauben auch an Gott. Jawohl. Aber Jesus war nicht wirklich Gott. Er war so etwas Ähnliches wie Gottes Sohn, aber gar nicht wirklich Gott. Und der Johannes beweist ihnen in seinem Evangelium, dass Jesus wahrhaftig Gott war. Es gibt noch mehr, die ihn gesehen haben. Da ist ein Mann, der heißt Markus. Und der Markus erzählt eine Geschichte. Da war ein Mensch, der pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun darum, verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sendet zur bestimmten Zeit einen Knecht zu dem Weingärtner, damit er von den Weingärtnern, von den Früchten des Weinbergs in Empfang nehme. Und sie nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. Und wieder sandte er einen anderen Knecht zu ihm und schlugen sie. Und er sandte einen anderen und den töteten sie und viele andere. Hat das ein bisschen gekürzt im Bibeltext. Da er nur noch einen geliebten Sohn hatte, dieser Weingärtner, dem der ganze Weinberg gehört, da sandte er auch diesen zu ihm. Die Weingärtner, die dort in dem Weinberg arbeiten, sprachen zueinander, dieser ist der Erbe, kommt, lass uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Das hat der Jesus den Jüngern, den Leuten gesagt, die dort in Israel waren, diesen vornehmen Leuten, diesen Führern in Israel. Der erzählt ihnen diese Geschichte und die Leute wussten ganz genau, er meint uns. Wir gehören zum Volk Israel. Gott hat oft Propheten zu ihnen gesandt. Den einen haben sie genommen, den haben sie geschlagen, den anderen haben sie leer fortgeschickt, den anderen haben sie getötet. Und so haben sie getan über die ganzen Jahrhunderte mit allen Propheten. Und dann sagt Gott, habe ich alles versucht. Jetzt will ich das Letzte wagen. Ich will dieses Volk. Ich will ihr König sein. Ich will selbst bei ihm zu ihm kommen. Und er schickt seinen Sohn. Das ist die Bedeutung Sohn Gottes. Gott wird Mensch in Jesus. Und dann sagen sie, da kommt der Erbe. Dem gehört ja eigentlich alles. Gott gehört ja alles. Der Weinberg alles. Und dann kommt er in diese Welt und dann nehmen sie ihn und werfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Das sagt Markus. Also wir merken, es sind immer mehr, die was von Jesus erzählen. Und die auch von dem erzählen, dass er Gottes Sohn ist. Und dann, wer spricht hier noch? Paulus, 2. Korintherbrief. Paulus war ein Mann, der hat Jesus auch nicht selbst gesehen mit seinen Augen. Aber er hat eine wunderbare Predigt gehabt. Er hat nämlich eine Begegnung mit diesem Auferstandenen gehabt. Und der hatte gedacht, die Christen, das sind alles Leute, das sind alles irgendwo abgedrehte, verführte. Und da hat er gedacht, die muss ich bekämpfen. Bis aufs Blut hat er sie bekämpft. Er war ein Eiferer für das Gesetz der Juden und hat das getan mit furchtbarer Strenge. Hat gedacht, wenn ich irgendwo Leute kriege, die werde ich einkassieren, damit sie überliefert werden, ins Gefängnis kommen, vielleicht verurteilt und getötet. Das war dem egal.
Und als ein Mann, so wie Stephanus, auch getötet wurde, da stand er dabei und sagt, ja, der muss getötet werden. So ein knallharter Typ war Paulus. Und dann begegnet ihm der auferstandene Herr selbst. Und dann hat er sein ganzes, verheirendes, weiteres Leben total verändert. Und dann sagt er, ich habe jetzt nur noch eine Botschaft für diese Welt, in der ich lebe. Und zwar Jesus Christus, der unter uns, von euch, uns gepredigt worden ist, von mir und von Silvanus und von Timotheus. Das sagt er den gläubigen Christen in Korinth. Ich habe nur eine Botschaft, sagt er, Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das möchte ich wissen, ihr lieben Leute, sagt er. Und wir werden hier noch merken, warum dem Paulus das so wichtig wird. Weil diese Botschaft einfach ein Leben verändert. Petrus, das war einer, der hat Jesus gesehen. Der hat einmal sogar gesagt, ich kenne den gar nicht. Als es darum ging, jetzt mal Farbe zu bekennen, gehörst du auch zu den Jesus-Jüngern? Hat er gesagt, nee, kenne den Menschen gar nicht. Hat er geschworen mit einem Eid, kenne den gar nicht. Der sagt später von dem Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist, mit Kraft gesandt hat, der ging umher, wohltuend und alle heilend, die von dem Teufel verwältigt waren. Denn Gott war mit ihnen. In Jesus haben sie etwas von Gott gesehen. Das Bild des unsichtbaren Gottes. Das war ihnen irgendwo klar. Dieser Jesus ist etwas ganz Besonderes. Das ist übrigens Petrus in der Apostelgeschichte 10 und Lukas ist ja übrigens der, der die ganze Apostelgeschichte geschrieben hat. Und der die ganzen Dinge ganz fein, haarklein beschreibt, was damals geschehen ist. Und da gibt es einen Schreiber, der will mit Namen gar nicht genannt werden, der hat das ähnlich gesagt wie Markus, der hat gesagt, nachdem Gott vor Zeiten vielfach auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, das waren die Juden vorher, da hat er durch die Propheten geredet, wir erinnern uns wieder an Markus, was der gesagt hat, die Propheten hat man getötet, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das heißt, als der Jesus Mensch wurde, dann war alles, was Jesus tat, ein Reden Gottes in die Menschen. Das sagt dieser Hebräerbrief. Ist Ihnen übrigens aufgefallen, die Propheten in der Bibel, die wurden getötet. Die hatten, um ihr Leben zu kämpfen, die wurden verfolgt, die mussten in Höhlen übernachten, die haben die schlimmsten Sachen erlebt. Es gibt einen Propheten eines anderen Buches. Wenn du nur es wagst, eine Karikatur über ihn zu machen, musst du um dein Leben fürchten. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Die Propheten der Bibel, die waren ja, der Abfalleimer dieser Welt. Der Prophet des Islam ist anders gewesen. Ich will einfach nur mal zeigen, wo man sagt, heute ist all das Gleiche. Es gibt Welten dazwischen. Und jetzt kommt sogar eine außerbiblische Quelle, es gibt noch mehr. Tacitus in der Zeit von Nero. Als Nero Rom abfackelte, da hat er die Schuld diesen Christen gegeben. Und da gibt es einen Geschichtsschreiber, der berichtet davon, der von welchem dieser Name ausgegangen Christus war, schreibt er diesen Christus, als Tiberius regierte, vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Und der für den Augenblick unterdrückte, verderbliche Aberglaube, das meint er, dieser Glaube an, die Juden, an den Christus, das ist ähnlich wie Paulus damals dachte, der damals noch Saulus hieß. So dachte auch dieser Mann und so dachten auch viele Römer, sodass die Christen furchtbar verfolgt wurden in dieser Zeit unter Nero und noch später, über 200 Jahre. Dem Vaterland in Judäa, dem Vaterland dieses Unwesens, da hat der Jesus gelebt, da hat er gewirkt. Sondern auch in Rom, da sind jetzt die Christen hingekommen, wo von allen Seiten alle nur denkbaren Gräuel und Abscheulichkeiten zusammenfließen und Anhang finden. Und damit will er eigentlich sagen, hey, diese Christen, die verbreiten sich, obwohl wir immer mehr gegen die unternehmen. Und damit wird deutlich, aha, da ist also offensichtlich was mit diesem Christus gewesen und überall besprach man das. So dass Johannes einmal sagt, die ganze Botschaft der Bibel hat er zusammengefasst in einem Wort in der Bibel. So oder so sehr, in der Weise, von der Qualität, hat Gott die Welt geliebt. dass er seinen einzigartigen Sohn gab, oder einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben. Und Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Wie kann Dawkins sich hinstellen und sagen, dieser Gott, dieser Rachegott, dieser abartige Gott und was er für furchtbare Namen über den Gott der Bibel ausgesprochen hat. Ein Gott, den wir kennen, ist ein Gott, der liebt. Der das Liebste liebt. Der nicht fragt, ob wir liebenswert sind. Wir waren es alle nicht. Die Bibel sagt, wir haben das gestern gesehen, alles ist abgewichen. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Sünde ist eine schlimme Sache. Sünde zerstört Leben. Sünde zerstört Beziehungen. Sünde zerstört Freundschaft. Die Bibel nennt das Sünde, das ist eigentlich so ein Abgleiten von Gottes Maßstäben. Gott hat Maßstäbe über Gut und Böse, die treten wir mit Füßen. Wir als Gesellschaft immer mehr, das muss man einfach sagen, jede Art Sünde, Abartigkeit, die wird heute frei ausgeposaunt. Die kann man per TV ins Wohnzimmer holen mit Internet und dann wird noch gesagt, ich bin so und das ist auch gut so. Und das ist noch lange nicht gut so. Ich sage nicht, mal Beispiel Homosexualität. Wir haben in Berlin sehr viele Homosexuelle bei uns zu Hause gehabt. Die Leute werden gequält, die haben irgendein Erlebnis, manche Leute. Manche machen das nur aus, weil sie einen neuen Kick suchen. Sie werden gequält durch irgendwelche Triebe. Und dann sagt man, hey, du musst dein Coming Out haben, du musst das einfach so akzeptieren und darin leben. Ich habe Sexualität, sage ich immer. Ich bin verheiratet mit einer Frau seit knapp 34 Jahren. Und die Sexualität heißt aber nicht, dass ich ausüben kann, mit wem ich will. Mit einer Frau, ein Leben lang. Und jetzt habe ich aber auch die Frau auf die Klasse. Ist das okay? Und bringe einen Scham, ein Elend über die Familie. Und wir haben uns so dran gewöhnt in den Schulen, dass die Kinder aufwachsen in Schulen, wo alles kaputt ist. Kaum noch normale, intakte Verhältnisse. Und dann sagen wir, es ist okay so. Und dann sagen wir, okay, wir können ja jetzt auch mal die Lebenspartnerschaften segnen, absegnen. Ja? Egal, ob Mann, Mann und Frau, Frau. Hey, ich habe nur noch gewartet, dass man irgendwann mal sagt, wir können ja auch Partnerschaften mit Kindern machen. Die Grünen waren so weit in den 70er Jahren. Ich war mal durch und durch Grün, bevor ich Christ wurde. Und das ist einfach ein Ekel. Wenn man sagt, selbst die Sexualität mit kleinen Kindern ist okay. Da laufen Leute aus Deutschland und Westeuropa, fahren und fliegen dann nach Thailand, in die übelsten Kaschemmen und sich vergehen an kleinen Kindern. Ist das okay? Wer bestimmt, was gut und böse ist? Wer sagt, was Sünde ist? Die Gesellschaft, die 51%, die jetzt sagt, das wird jetzt beschlossen. Ist das damit richtig? Damit ist es noch lange nicht richtig. Und selbst wenn man jetzt im Bundestag beschlossen hat, die Homosegnung, ich sage nicht, dass ich was gegen Homosexuelle habe, aber ich habe was gegen die Sünde, die dann toleriert wird und ist alles okay so. Ist alles prima und wir können auch Kinder adoptieren und uns, ja, die kleinen Jungs sind ja lieb und nett. Kann man ja mal lieb haben. Es ist widerlich, Freunde, aber das ist unsere Welt, in der wir leben. Und die Welt, das geht weiter. Das ist eine, wie eine so eine Ding, was nicht aufzuhalten, wie so ein Schneeball, was sich immer weiterentwickelt. Sünde zerstört Leben. Und Gott, sagt die Bibel, hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, die Welt zu richten. Das macht er. Sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Darum ist Jesus gekommen. Jesus wollte ein Retter sein. Das sagt die Bibel. Und wie er das macht, werden wir nachher noch finden. Aber ich möchte Ihnen einen Einwand machen. Und das erleben wir heute laufend. Dass dann Leute kommen, verschleiert. Was hat eigentlich Jesus mit Gott zu tun? Da kommen also Leute und erzählen uns von einem Jesus, den die Bibel nicht kennt. Und im Koran, das möchte ich vorne wegnehmen, und auch die Zeugen, die an die Tür kommen und einen anderen Jesus predigen, wo Paulus sagt, den habe ich euch nicht gepredigt. Und die kommen an die Tür und erzählen, so steht es auch in Sura 4, 157, sie haben ihn in Wirklichkeit nicht getötet. So ein anderer im Ähnlich, sodass sie ihn mit Jesus verwechselten und töteten. Also Jesus ist gar nicht gestorben. Und wir werden feststellen, wenn wir die Bibel gleich lesen, zusammen nochmal, die ganze biblische Prophetie aus dem Alten und Neuen Testament baut auf dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Ist Christus nicht auferstanden,
ist auch nicht gestorben vorher. Ne?
Dann ist mein ganzer Glaube eine Nullnummer, eine Luftnummer. Ich würde mich nicht hinsetzen und mit dem Bahn hierher nach Zelle fahren, weil ich sage, das kannst du mir sparen. Wenn ich nicht wüsste, dass es so ist. Und ich möchte eine Story erzählen von einer Frau, die sah so ähnlich aus. Junges Mädel, Anfang 20, vor ein paar Jahren, kommt zu unserem Bibelstand und sagt, aber ihr Christen, ich finde immer noch schön, wenn Leute so sagen, ihr Christen, wo sie uns als Christen, obwohl wir so viele Gruppen sind, doch eins sehen. Ihr Christen, ihr sagt doch immer, Jesus ist Gott. Ja, sag ich. Bin ich 100% überzeugt. Wie kann er denn von Gott verlassen werden? Und jetzt weiß ich ins Hintergrundinfo, Gott ist nicht, Jesus ist nicht gekreuzigt worden. Das ist die Lehre des Islam. Weil der Mohammed hat ja gesagt, die Christen glauben ja an drei Götter. Niemals haben irgendwelche Christen auch zur Zeit des 6. oder 7. Jahrhunderts, wo Mohammed lebte, behauptet, wir glauben an drei Götter. Ganz wichtige Information. Also wir merken, dass der Koran aufgebaut worden ist, so als Streitschrift gegen die damaligen Christen. Für Sie mal zur Info. Es gibt so ein Prinzip, schon ein schwieriges Wort jetzt aus dem Lateinischen. Das heißt, die letzten Suren, die sind geltend. Applikationsprinzip. Und die letzten Suren, die hat Mohammed geschrieben, nicht in Mekka, wo er noch tolerant war, sondern in Medina, wo er Macht hatte. Das heißt, warum der Islam eigentlich nur in seiner intoleranten Form richtig prägend ist, liegt daran, weil das Applikationsprinzip sagt, wenn Allah vorher was anderes gesagt hat, dann wird die nächste Offenbarung, die Mohammed hat, nach dem Motto von Adenauer, interessiert mich mein Geschwätz von gestern, dann wird das einfach beiseite gelegt. Wenn er vorher freundlich und gütig war, aber später kommt Mohammed eine neue Offenbarung, jetzt schlage die Leute, wo immer du sie triffst. Töte die Ungläubigen. Dann gilt das. Und deshalb waren die ISIS-Jungs, die da unten da gewütet haben wie die Wilden, die haben genau nach dem gehandelt, was Mohammed sagte. Und jetzt kommt die Frau, die glaubt das ja, die hat ja nie, diese Frau hat was anderes gehört. Die kam aus der Humboldt-Universität, hatte eine Muslima kennengelernt, die war so beeindruckt von dem schönen Glauben, den sie hat als Frau im Islam. Nichts von Unterdrückung hat sie erzählt. Und dann hat sie gesagt, dann nehme ich das auch an. Und dann habe ich ihr erzählt, möchte ich dir mal erzählen, was ich persönlich glaube. Schau mal im Alten Testament. Da gab es einen Mann, der hieß Abraham. Und der Abraham, der hatte seinen Sohn zum Opfer. Eine unmögliche Sache eigentlich. Da muss sich eigentlich jeder Christ, der muss sich innerlich auflehnen dagegen und sagen, wie kann Gott das verlangen? Jetzt sage ich ein Geheimnis. Gott ist das zuwider. Menschenopfer war Gott zuwider. Der Abraham wusste das. Und jetzt erwartet er, ich soll meinen Sohn opfern, den er mir verheißen hat. Den einzigen, den ich hatte nach der Verheißung, er hat ja einen zweiten genommen. Er macht das aber. Warum? Im Neuen Testament steht, er glaubte an die Auferstehung. Der macht das. Da geht er hin. Und wissen Sie, wo der hingeht? Der Abraham ist ganz interessant. Der geht nicht irgendwo hin, der sagt, Gott hat ihm einen Ort bewiesen. An dem Berg Moria, einer der Berge Morias. Wissen Sie, wo das liegt? In Jerusalem. Das gab es damals noch gar nicht. Und das war einer dieser Berge, wahrscheinlich der Tempelberg. Dort hat er gesagt, da opferst du mir den. Dort in Jerusalem, diesem Ort, den noch kein Mensch kannte, dort machst du. Gott hat dafür gesorgt. Ich kann Ihnen mal sagen, lesen Sie mal 1. Mose 22. Und wir haben darüber gesprochen. Und dann sagt Gott, hey, die Muslime kennen die Geschichte, nur dass nicht Isaak, sondern Ismael in der Geschichte. Das hat Mohammed ein bisschen vertauscht. Und dann sagt er, gut, nachdem er ihn geprobt hat, braucht er natürlich, Gott sorgt dafür, dass natürlich der Sohn nicht sterben muss. Und ein Stellvertreter wird geopfert. Das ist ein Widder, der ist im Dickicht festgehalten, der wird anstelle seines Sohnes geopfert. Und dann baut er einen Altar dort. Und den Altar nennt er Yahweh Yireh, der Herr wird ersehen. Der Abraham glaubt, irgendwann wird ein Vater seinen Sohn opfern. Und der wird nicht verschont werden. Das ist die Bedeutung dieses Altars. Irgendwann wird ein Opfer gestellt. Und der wird sterben für fremde Schuld. Das ist die Bedeutung dieses Opfers, das er bringen muss. Dann gibt es wieder so eine Geschichte in der Bibel, auch im Alten Testament, lange bevor irgendjemand an einen Mohammed dachte oder an Christus. Das bei der Abrahams Geschichte ist 2000 Jahre vor Christus. Diese nächste Geschichte ist ungefähr 1500 Jahre vor Christus. Israel wird aus Ägypten befreit. Und in der Nacht der Befreiung muss jeder ein Lamm schlachten. Und das muss er von dem Blut nehmen, an die Türschwelle packen. Und dann wird jeder Erstgeborene im ganzen Land Ägypten sterben. Egal welches Haus. Das hat Gott so bestimmt. Und Gott ist souverän. Er sagt einfach, jetzt ist Schluss. Aber wo das Blut ist, die brauchen die Sterne. Da wurde es damals. Die Ägypter wollen das nicht haben. Die wollen mit dem Gott der Juden nichts zu tun haben. Sie müssen furchtbare Qualen erleiden. Und da, wo die das Lamm geschlachtet haben, an die Oberschwelle oder an die Seitenteile packen, das Blut, die bleiben am Leben. Das Lamm rettet ihr Leben. Dann gibt es noch eine weitere Geschichte in der Bibel. Da kommt ein Mann wie Jesaja, tritt auf. Ein Mann, der um die 700 vor Christus gelebt hat. Und der erzählt so viele Dinge über Glauben, über Gott, über Christus, dass man denkt, er hat das alles beobachtet, was da bei Jesus geschehen ist, wie der gekreuzigt wird. Man denkt, er ist dabei. So genau beschreibt er die ganze Szene der Kreuzigung. Und dann sagt er, wer glaubt uns eigentlich? Der Jesaja hat so ein ähnliches Problem gehabt wie die anderen Propheten in Israel, die verjagt worden sind, die geschlagen worden sind. Manche mussten sich verstecken, weil man sie umbringen wollte. Das erlebten die Propheten in Israel. Und wenn man heute mal einfach sagt, hey, Abteilung ist Sünde, was bist du denn für einer? Wo kommst du denn her? Habe ich mir alles anhören müssen. Wo bist du denn her? Sag mal, aus welchem Bußdorf kommst du denn her? Im 21. Jahrhundert, mein Bauch gehört mir, Mann. Ach so, kannst du auch so machen. Leben hast du selbst entschaffen. Ne? Du bist Herr über Leben und Tod. Das, was nur Gott zusteht. So weit sind wir gekommen in der Gesellschaft, dass wir uns selbst zu Göttern machen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt, fragt Jesaja. Und dann spricht er von einem, der leiden muss. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht, dass wir seiner begehrt hätten. Als du Jesus gesehen hättest vielleicht damals, hättest du gedacht, ein Mann aus Wanderprediger aus Galiläa. War nichts besonders Anziehendes vielleicht äußerlich. Aber wenn du ihn gehört hast, und hast ihn gehört, wie er seine Bergpredigt gesagt hat, hast ihn gehört, wie er über Dinge gesprochen hat, wie er Menschen offen gelegt hat, ihre Herzen, ihre ganzen Motive, da haben sie gestaunt. Und das alles beschreibt Jesaja. Und dann David, der lebte 1000 Jahre vor Christus. Und der beschreibt etwas, und jetzt kam ich bei dieser Frau immer näher ran. Der hat nämlich etwas beschrieben, was vorher nie jemand erlebt hat. Da ruft auf einer ganz laut, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Stöhnens. Ich rufe am Tag, du antwortest nicht. Da gibt es einen, der ruft zu Gott und er kriegt keine Antwort. Und derselbe David hat in einem anderen Psalm geschrieben, nie sah ich den Gerechten verlassen. Hast du jemals erlebt, dass du sagen kannst, ich bin von Gott verlassen? Nein. Aber einer war es. Und um das zu erleben, musst du dieser eine Mensch werden. Das ist die Botschaft der Bibel. Um zu erleben, dass die Strafe zu unserem Frieden auf ihn gelegt wurde. Dieses Lamm. Der stirbt als Lamm um unsertwillen. Wir haben 2 Stunden miteinander gesprochen. Dann sagt die Frau zu mir, weißt du, das hat mir noch nie jemand gesagt. Tief verschleiert, wie diese Frau auf dem Bild. Eine junge Frau aus dem Ost-Berlin, Humboldt-Universität, aus ostdeutschen Familien, wird so eingelullt von dem Islam. Ich sage das bewusst, weil das ja auch was von Stärke dieser Religion darbietet. Aber ein Mensch ist versklavt. Das muss ich leider sagen. Wenn du das wirklich so machst und wenn du da weg willst, hast du Riesenprobleme. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Hat mich persönlich sehr betroffen gemacht. Jesaja sagt weiter, er hat unsere Leiden getragen. Unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir hielten ihn
bestraft von Gott, geschlagen, niedergebeugt. Aber um unsere Übertretung willen war er verwundet. Um unsere Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Da staunt man einfach, dass 700 Jahre bevor jemand von Christus was wusste, dass er schreibt von dem Tod und derselbe Jesaja schreibt auch von der Auferstehung. Also wenn ich jetzt die Schreiber von Fokus, von Stern, von Spiegel, wenn ich die jetzt fragen würde, auch die Leute, die dort aufgestanden sind und dann diese Artikel eingereicht haben, ich habe manchen dieser Leute kennengelernt, woher haben sie die Informationen? Woher haben sie die Informationen, dass Jesus nicht gelebt hat? Selbst Nicht-Christen, selbst Juden berichten über einen Jesus, der dort gelebt haben soll. Josephus, wobei diese Quelle unsicher ist. Aber dieser Römer. Und das so viele Zeitzeugen. Wozu Jesus? Der Herr hat ihn treffen lassen. Unser aller Ungerechtigkeit. Stellen Sie sich das mal vor. Wir gehen vor Gericht, haben eine schlimme Sache ausgebadet. Irgendwas haben sie gemacht, linke Tour, und eigentlich müssten sie dafür sterben. Und jetzt kommt jemand und sagt, du, ich hab dich lieb, ich mach das für dich. Ich habe eine Geschichte von einem, zwei Brüdern. Einer war die Not der Eltern, der andere war eigentlich ein ganz guter, netter Kerl. Hat nichts mit Christentum zu tun. Der eine hat ein linkes Ding gedreht, liegt nach Hause, weil man ihm auf den Fersen ist, schließt sich ein, hat jemand umgebracht, war noch Blut an den Kleidern. Was sagt sein Bruder, was ist los, was ist los? Hey, die sind hinter mir her, die sind hinter mir her, die wollen mich fangen. Ich bin weg, bin verloren. Er sagt, gib mir deine Kleider und zieh dich in die neue an. Er zieht die Kleider seines Bruders an. Und es dauert nicht lange, dann kommen die Verfolger, brechen die Tür ein und sehen den Bruder mit dem blutbespielten Kleidern. Und der wird gleich verhaftet, von den Richter gebracht und dann wird ein Termin vereinbart für die Hinrichtung. Aber bevor die Hinrichtung kommt, wird doch der ganz normale Gerichtsverhandlung durchgeführt. Da wird der Richter fragen, haben Sie den Mann erschlagen? Es gibt keine Antwort. Ich frage Sie nochmal, haben Sie? Wir haben genug Beweise, denn die Kleidung geholt, die er angehabt hat, wird das Blut gezeigt. Haben Sie? Er gibt keine Antwort. Dann wird er wegen Indizien zum Tode verurteilt. Der Bruder ist abgehauen, hat das alles nicht mitbekommen, weil er Angst hatte. Wenige Tage, nachdem der Tod von Schreck ist, kommt der Bruder an und spricht, wo ist mein Bruder hingekommen? Und dann fragt er nach. Und dann hört man, der wurde verhaftet. Und ist mittlerweile hingerichtet. Und der Bruder ist fertig, der ist fix und fertig. Er sagt, was? Er geht zu dem Staatsanwalt und erzählt die Geschichte, dass er das doch gewesen ist, nicht sein Bruder. Da sagt der Staatsanwalt, warum sind Sie jetzt erst gekommen? Ich hatte Angst. Man hat ja nie Angst, linke Dinge zu machen, aber Angst, die Wahrheit sich einzugestehen, dass man schuldig ist. Da sagt der Staatsanwalt, wer Sie sind, das ist natürlich eine schlimme Sache, was Sie jetzt machen. Wir haben Ihren Bruder verurteilt, wir haben Ihren Bruder hingerichtet, wegen Ihrer Schuld. Dafür können Sie aber nicht ein zweites Mal belangt werden. Sie können gehen. Einer zahlt für Sie. Und nennt sich jetzt erst die Botschaft des Evangeliums. Der Mann in der Mitte am Kreuz, er hat die Strafe zu unserem Frieden auf sich genommen. Durch seine Striemen ist uns Heilung gekommen. Und ich hoffe, dass das jeder hier für sich persönlich sagen kann. Die Strafe zu meinem Frieden lag auf ihm. Das sagt die Bibel. Freunde, wer das glaubt, der will gar nicht von dem Christus weg. Der weiß, was der Jesus viel bedeutet. Und in der ganzen Bibel, merken wir eigentlich das Bibelthema, egal wo wir stehen, im Alten und Neuen Testament,
Johannes der Täufer, als der aufstand und dann auftritt, da sieht Johannes Jesus vorbeigehen, hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er, siehe, guck mal dahin, das ist Gottes Lamm. Er weist auf Jesus und sagt, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Der Johannes hat das nicht alles verstanden, aber Johannes war auch Prophet. Und wir haben das versucht, mal wiederholt zu sagen, manche Leute in dem Alten Testament, die Prophezeiung gemacht haben, so wie der David über den Gottesknecht, der da schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der David hat das nicht verstanden, aber musste es niederschreiben. Weil eines Tages würde jemand kommen und er würde genau das erleben, um unser Willen. Und dafür Menschen werden. Und da stellen wir fest, dass die Botschaft der Bibel ein einzigartiges, komplettes Ganzes ist. Ob Altes oder Neues Testament. Und wenn wir nur mal ganz leise hinausgehen, vor die Hügel, für die Stadt Jerusalem und dem Jesus folgen, der dort hinausgetragen wird. Ich bringe dann immer so gern die Geschichte mit hinein von dem Barabbas. Barabbas war ein Mörder. Und seine beiden Kumpels, die links und rechts von Jesus auch gehangen haben, das waren Leute, die waren alle mal so im Aufruhr ertappt worden. Aber der Barabbas war der Schlimmste. Der war ein Mörder. Und als die Leute gefragt wurden von dem Pilatus, wen wollt ihr denn, dass ich euch losgebe? Was haben die Leute gerufen? Jesus, der ging doch umher, wohltuend und heilend. Alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Alle, die kaputt waren. Menschen, die belastet waren. Menschen, die in ihrem Leben nichts mehr weiter wussten. Zu dem war der Jesus gekommen. Zu dem Mühseligen, wie er sagt. Und dem Beladenen, um in Ruhe zu finden. Aber diese Leute wurden nicht gehört. Und dann fragte er die Masse. Wen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Und alle Sternleser, Fokusleser und Bildzeitungsleser, alle, die irgendwo so diese Masche drauf haben, wir brauchen irgendwie wieder was Effektvolles für die Leute, um die zu unterhalten, dass Jesus ja nie gelebt hat oder dass Jesus nie gestorben ist oder nie auferstanden ist. Die haben dann geschrien, alle ganz laut, Barabbas. Barabbas heißt zu Deutsch Barabbas, Sohn des Vaters. Und wir sind nach biblischer Terminologie Söhne und Töchter des Vaters, der Lügen, des Teufels. Sein Menschenmörder, sagt die Bibel von Anfang an. Wir sind als Menschen so durcheinandergebracht von vielen Ideologien und Vorstellungen über Gott, über Jesus, dass wir oft gar nicht mehr klar erkennen, was die Wahrheit wirklich ist. Und dann werden wir gefragt, wen wollt ihr denn, dass ich euch losgebe, Jesus oder Barabbas? Und dann schreit die Massenmensch. Wer hat mal gesehen, die Filme 1944 im Sportpalast in Berlin, wo man eigentlich denkt, der moderne, normal denkende Mensch kann nicht so vernarrt und so verrückt sein. Deutschland liegt in Trümmern. Und dann kommt ein Mann wie Goebbels. Dann stellt er sich dahin. Und dann fragt er die Leute, wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn noch totaler, noch radikaler? Und dann sieht man die gläsernen Augen, die entzückten Augen der Menschen. Und die schreien, ja. Ihr müsst euch mal angucken bei YouTube. Das ist zum Entsetzen. Und so stelle ich mir die Leute damals vor. Am Richterstuhl von dem Pilatus. Wollt ihr Jesus oder Barabbas? Ihr müsst wählen. Den Mörder oder den Sohn Gottes? Sie wählen den Mörder. Und wir sind heute auch aufgestanden jetzt, um dann zu fragen, wen wählst du in deinem Leben? Jesus oder Barabbas? Wen will ich folgen? Wen will ich meine Ohren leiden? Und die große Masse bis heute, über die ganzen Jahrhunderte, das ist nicht so, wenn wir nach Deutschland blicken, dass wir sagen, 80% Christen, das ist schon lange eigentlich nie gewesen, muss man sagen. Die wirklichen Christen waren immer der Minderheit. Klein ist der Weg, sagt der Jesus, der zum Leben führt. Wenige sind es, die gehen. Breit ist der Weg, der die Verdammnis leitet. Und viele sind, die darauf laufen. Jesus oder Barabbas, das ist die große Entscheidung, die wir uns stellen müssen. Und dann wählen sie Barabbas. Der Pilatus hat aber Macht, diesen Jesus freizugeben. Seine Frau hat ihn gewarnt.
Pilatus war eine ganz erbärmliche Figur. Diese selbstherrlichen Leute, die dann denken, sie haben Gewalt über Leute und können ihnen losgeben oder nicht oder freilassen und festhalten, wie sie wollen, da hat der Jesus, der König der Könige, ihm gesagt, aber wenn dir nicht jemand Gewalt gegeben hätte, hättest du gar keine Gewalt. Du lebst durch Gottes Gnade, darf ich mal sagen, in Jesu Worten, durch meine Gnade. Aber das ist deine Stunde jetzt. Die Gewalt der Finsternis. Das ist eure Stunde. Ihr könnt machen mit mir, was ihr wollt. Und dann sagt die Bibel, da geht er ganz schnell weg. Wie Jesaja beschreibt, wie ein Lamm, wie so ein Lamm, was stumm ist vor seinen Scherern. Wer das mal gesehen hat, wenn ein Lamm abgemurkst wird, lebendig, geschächtet. Das Lamm bleibt stumm. Das weiß genau die letzten Sekunden des Lebens. Das Lamm wird stumm bleiben. Genau das ist das Leben des Herrn Jesus. Dann geht er zum Kreuz. Und der Barabbas, der steht jetzt von fern. Das steht nicht mehr in der Bibel. Aber das ist so meine Vorstellung. Dann beobachtet er die Szene von weitem. Links und rechts, meine Kumpels, die kenne ich gut. Die hängen da, zu Recht eigentlich. Der Mann in der Mitte hängt da für mich. Und das kann eigentlich jeder sagen. Jeder ist irgendwo so ein Barabbas, ein Sohn oder eine Tochter des Vaters. Er hängt dort für mich. Das ist die Botschaft der Bibel. Um unsere Übertretung willen war er verwundet. Um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Wozu Jesus? Ganz einfach. Dass wir ihn ganz persönlich kennenlernen. Dass wir so still werden können und sagen, Herr Jesus, jetzt habe ich es kapiert. Du starbst da für mich. Wer das erlebt hat, der kann sagen, Ruhe fand hier mein Gewissen. Denn sein Blut, o reicher Quelle, hat von allen meinen Sünden mich gewaschen, reingekehrt. Als ich das erlebte, in meinem 21. Lebensjahr, als mir das klar wurde, in meinem kaputten, alternativen Leben bis dahin, aber richtig kaputt, gottlos und frauenlos und alles. Und als ich das glauben konnte, er starb für mich, hat sich alles radikal verändert. Verstehen Sie, dann glaube ich nicht nur mehr an Gott, sondern dann glaube ich auch an Jesus. Und er ist mein Herr geworden. Deshalb sage ich gerne, Herr Jesus zu ihm. Weil er als Herr über mein Leben zu bestimmen hat. Das alles neu gemacht hat. Verstehen Sie, wir können über Gott philosophieren. Wir können über Gott ganz viel reden. Aber wir müssen wissen, der Mann in der Mitte starb dort für mich. Das macht alles ganz anders. Dann weiß ich, danke Herr Jesus. Danke, du hast bezahlt. Danke Herr Jesus, du starbst dort für meine Schuld und Sünde. Das hat mein Leben neu gemacht. Ich habe eine ganz neue Perspektive bekommen. Ich habe eine Zukunft bekommen. Schauen Sie mal, ich hätte zweimal tot sein können in der Zwischenzeit. Aber ich habe wirklich keine Angst mehr, was danach kommt. Ich kenne viele Menschen, die haben große Sorge, was kommt. Wenn ich wirklich sterbe, wo geht's hin? Mein Tod hat mein Herr getragen. Danach fängt das Leben erst an. Der Herrlichkeit des Himmels bei Christus zu sein, sagt die Bibel, das ist weit besser. Gar nicht zu vergleichen mit dem Leben hier. Und das wünsche ich eigentlich jedem, der das so erlebt hat, diesen Herrn ganz still im Gebet angenommen. Und dann Gleichgesinnte suchen, die diesen Herrn lieben. Das ist eigentlich so, was Gemeinde, was Kirche heute ausmacht nach der Bibel. Gleichgesinnte, die sagen, Herr Jesus, du sollst bestimmen in unserem Leben. Warum Jesus? Damit du ihn kennenlernst, damit du mit ihm lebst. Denn sonst, ohne Jesus, darf ich Ihnen auch sagen, vergeblich gelebt. Diese Frage beantwortet eigentlich alles. Ich bin auf dieser Welt, vom Kind Gottes zu werden. Noch einmal ganz wichtig zum Abschluss. Was muss ich tun, um diesen Herrn kennenzulernen? Einfach mal in die Stille gehen zum Gebet und sagen, Jesus, jetzt habe ich die Botschaft verstanden.
Du starbst dort meinen Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Du hast meinen Tod erduldet. Danke, dass du für mich gestorben bist. Das einfach im Glauben annehmen und im Glauben mit diesem Herrn leben, das ist Christus. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen. Jetzt wollen wir noch still werden zum Gebet. Wir bleiben sitzen zum Gebet. Herr Jesus, so danke ich dir ganz herzlich, dass du gekommen bist in diese Welt, um diesen Tod, den wir verdient hatten, zu erleben. Dazu bist du Mensch geworden. Wir danken dir, dass wir nicht den Vorstellungen und Ideologien der Menschen glauben müssen oder einem anderen Jesus. So viele Stimmen, die an unser Ohr drängen. Danke, dass wir einfach deinem Wort glauben dürfen. Diesem ewigen Wort, was immer noch Bestand hat. Wir wollen dich von ganzem Herzen dafür preisen und dich loben. Und ich möchte dich von Herzen bitten, dass niemand hier ist, der über diese Frage unsicher ist, wo es hingeht. Dass jeder zur Ruhe kommen kann bei dir, das kannst du schenken. Danke dafür. Amen. Ganz kurz noch, das habe ich fast vergessen. Wer das von gestern nochmal haben möchte, 36 Argumente für Gott. Also es gibt noch viel mehr Argumente. Aber hier stehen nur 36 drin. Wer denkt wirklich, Mensch, das ist fragwürdig mit dem Glauben, der kann das mitnehmen. Es sind wirklich Argumente, die sind so schlagend fürs ganze Leben. Gott segne sie dann weiterhin. Und dann, wenn man das erlebt hat, was ich eben versucht habe vorzustellen, für den wird dann das Pfingstfest nicht mehr so ein leeres Fest. Der weiß, der Mensch, der an Christus glaubt und der Heilige Geist ohne gemacht hat, der gibt ihm die Gewissheit, ich bin Kind Gottes. Das sagt die Bibel. So einfach ist das Evangelium. Ich glaube an den Herrn Jesus. Es gibt heute, ich weiß, es gibt auch unter Christen wahnsinnig viele schlimme Vorstellungen, auch über das, was der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist gibt ihnen, wenn sie das glauben, was die Bibel sagt, macht bei ihnen Wohnung und sie wissen durch den Heiligen Geist, ich bin Kind Gottes geworden. Das ist keine Anmaßung, sondern ich habe einfach Gott beim Wort genommen. So viele ihn aber aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, die an seinen Namen glauben. Das möchte Gott ihnen schenken.